Möchte euch herzlich grüßen, ihr Lieben, hier vor Ort und an den Übertragungsgeräten. Ich bin meinem Herrn wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich heute mit euch wieder das Wort aufschlagen kann, nachdem ich letzten Sonntag es nicht konnte, es mir verwehrt war, dass ich heute das tun darf und in unserer kleinen Reihe über Jesus im Alten Testament finden, heute weitermachen darf. Auch heute wollen wir Jesus und das Evangelium in dem Buch Hiob entdecken. Wollen wir danach Jesus gemeinsam suchen. In einem der beliebtesten Bücher der Kinder Gottes, neben den Psalmen, und der Grund, warum dieses Buch eines der beliebtesten Bücher ist, weil es viel von Leid spricht. Und wir als Menschen, wir kennen Leid und wir können uns sehr schnell mit denen identifizieren, die Leid haben. Und gerade in solchen Tagen, in denen wir leben, dann merken wir, was es mit Menschen macht, wenn sie von Leid hören, wenn sie das Leid sehen. Und damit aber auch ist zugleich die Frage verbunden, warum gibt es Leid und wie gehen wir mit dem Leid um? Nach der ganzen Gerechtigkeitsfrage, all das beschäftigt uns Menschen, wenn wir selbst Leid erfahren oder vom Leid der anderen hören. Wie in den Predigten zuvor möchte ich auch heute betonen und sagen, wenn wir gerade dieses Buch Hiob lesen und uns damit beschäftigen und es nicht aus der Perspektive des Evangeliums, wenn wir Christus darin nicht suchen und von daher dieses Buch nicht zu verstehen suchen, dann wird uns dieses Buch verschlossen bleiben. Wir werden es nicht verstehen, wir werden das Leid nicht verstehen und genauso werden wir auch keinen Trost darin finden. Wir werden die Antworten letztendlich auch dann nicht bekommen, es sei denn, wir lesen es eben aus der Perspektive des Evangeliums von Jesus Christus. Damit Gott Gelingen schenkt, möchte ich wieder beten. Wir haben das schon zweimal getan. Es ist gut, wenn wir es noch einmal tun. Und ich will einfach Jesus bitten, dass Jesus, du uns die Augen öffnest. Jesus, wenn wir heute wieder in dieses Buch hineinschauen, in den nächsten Kapiteln lesen und uns fragen, was ist die Botschaft, wo ist das Evangelium dort zu finden, dann ist mein Gebet, dass du durch deinen Heiligen Geist zu unseren Herzen redest. Es ist dein Wort, darin ist die Kraft. Bekleide es mit Kraft, gib Weisheit und Vollmacht in der Auslegung, gib Erkenntnis und Verständnis des Evangeliums auch in diesem Teil deines Wortes in der Bibel. Ich danke dir, Jesus, dass wir es von dir erbitten dürfen und das wollen wir in deinem herrlichen Namen tun. Amen. Wir wollen heute die Verse 7 bis 13 im Buch Hiob studieren. Bevor ihr aber das Buch Hiob aufschlagt, es sei denn, ihr habt es schon getan, dann einen Marker reinsetzen, möchte ich euch hinführen und in gewisser Weise euch ein bisschen vorbereiten. Was ist das Thema der Kapitel, die wir heute miteinander betrachten werden? Aus welcher Perspektive müssen wir lesen? Wie wollen wir unser Sehvermögen schärfen, um das Evangelium darin zu finden. Und ich möchte euch bitten, mit mir Römerbrief aufzuschlagen. Ein, zwei Verse, die uns auf die Botschaft dieser Verse, die wir gleich, und Kapitel, die wir gleich im Hiob anschauen werden, uns ausrichten. Römer Kapitel 8. Nachdem Paulus das herrliche Evangelium von Jesus Christus entfaltet hat, nachdem er dieses herrliche Evangelium, dass wir allein aus Glauben gerechtfertigt werden und nicht aus Werken. Wie wird man von Gott gerecht? Wie kann es sein, dass ein sündiger Mensch vor Gott als gerecht dasteht? Diese Frage geht Paulus in diesem Brief nach und erklärt, allein aus Glauben in und durch Jesus Christus, der Gerechte, der für uns Leid auf sich nahm, der für uns die Schmerzen auf sich nahm, den Tod auf sich nahm und all unsere Sünden auf sich nahm, für uns starb, auferstanden ist. In diesem Namen, in diesem Jesus werden wir vor Gott als Gerechte geachtet, als Gerechte gesehen und so als Gerechte auch behandelt. Ein herrliches Evangelium. Und ich bin mir sicher, für die meisten von euch nichts Neues, aber bestimmt genauso herrlich. Und wir glauben das, wir freuen uns darüber. Und im Kapitel 8 macht Paulus in gewisser Weise so wie so ein Zwischenfazit. Er beginnt zu jubeln, er beginnt zu danken in Angesicht dieser herrlichen Wahrheit, dass wir sündige Menschen, wenn wir in Jesus Christus sind, an ihn glauben, vor Gott als Gerechte dastehen. Und wenn so ist, dann gibt es niemanden, der uns und diese Gerechtigkeit in Frage stellen darf. So, das ist unglaublich herrlich. Wenn ich unglaublich herrlich sage, ihr versteht schon, dass ich das trotzdem glaube, ja? Was ich damit ausdrücken will, es übersteigt unseren Verstand, wie herrlich dieses Evangelium ist. Und in Vers 31, in Kapitel 8, sagt er, Was wollen wir nun hierzu sagen? Also was ist unsere Reaktion? Was ist unsere Meinung dazu? Wie beurteilen wir also diese herrliche Wahrheit? Er sagt, wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Das ist die herrliche Wahrheit. Wenn Gott für uns ist, wer kann sich als Gegner gegen uns aufstellen? Die Antwort ist offensichtlich, oder? Niemand. Wer ist größer als Gott? Paulus schreibt in Vers 32 weiter. Er ist es doch, der seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Der Sohn musste leiden für uns. Gott hat den Sohn dahingegeben für uns. Wie wird er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Wenn Gott seinen Sohn für uns leiden ließ, um uns die Rechtfertigung zu schenken, die Frage, wer kann dann uns überhaupt noch anklagen? Und die Antwort ist ebenfalls offensichtlich, niemand. Es gibt niemand, der uns verurteilen könnte. Vers 34 sagte, wer ist der Verdamme? Christus, Jesus ist der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Zusammenfassend, und das sollte uns hineinnehmen zum Verständnis des Studiums von Hiob, die Verse, die wir und die Kapitel, die wir gerade uns anschauen, die Bibel gibt Zeugnis, dass in dem Evangelium von Jesus Christus wir die Rechtfertigung haben und von Gott als gerecht dastehen und niemand das Recht hat, diese Gerechtigkeit in Frage zu stellen und diese Gerechtigkeit anzugreifen. Dieses Verständnis, dieses herrliche Evangelium ist aber für die Weisheit der Welt Torheit. Die begreifen das nicht. Sie verstehen es nicht. Sie begreifen nicht, auf welchem Weg kann ein sündiger Mensch gerecht vor Gott dastehen. Sie erkennen nicht diesen Heilsplan und diesen Ratschluss Gottes. Und in ihren Überlegungen und in ihren Erklärungen und auch in ihren Versuchen vor Gott als gerecht dazustehen, sind sie zum Scheitern verurteilt. Im 1. Korinther Kapitel 1, vielleicht schlagen wir es nochmal auf, wir gehen einfach einen Brief weiter. 1. Korinther Kapitel 1, verurteilt Gott diese Weisheit der Welt, die nicht in der Lage ist, dieses Geheimnis zu erkennen und nicht in der Lage ist, dieses Geheimnis zu verstehen und auch damit die Menschen zu trösten. Er sagt so über diese Weisheit, Kapitel 1, Vers 19. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Streitalter dieses Zeitalters? Und hier sehen wir drei Beschreibungen von der Weisheit der Welt. Wird beschrieben, wo ist wo ist die Weisheit der Weisen? Wo ein Verständiger? Wo ist ein Weiser? Wo ist ein Schriftgelehrter? Wo ist ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Diese drei Beschreibungen repräsentieren die drei Freunde Hiobs. Diese drei Freunde Hiobs, die Hiob sein Leid erklären wollen. Und nicht nur erklären wollen, sie Hiob verurteilen und eben sagen, du kannst nicht gerecht sein, du bist nicht gerecht. Obwohl Gott Hiob als gerecht erklärt hat, obwohl das Zeugnis der Schrift klar ist, dass Hiob vor Gott als gerecht dasteht, versucht die Weisheit der Welt in der Form dieser drei Freunde, versucht es zu erklären und sie versteht es nicht, sie kann es nicht verstehen. Und statt dass sie durch ihre Weisheit Hiob in seinem Leid tröstet, verurteilt sie Hiob. Und klagt Hiob an. Das führt uns jetzt zum Hiob-Buch. Jetzt könnt ihr euer Marker wieder nehmen und das Buch Hiob aufschlagen. Die Weisheit der Welt repräsentiert durch diese drei Freunde, sogenannten Möchtegerne-Freunde, die keine wahren Freunde sind, die versucht, Hiob auf seine Fragen eine Antwort zu geben und sie versteht nicht, sie weiß nicht, dass Gott vorher Hiob aber als gerecht erklärt hat. Manche sympathisieren sehr stark mit diesen drei Freunden, weil sie vieles Gutes sagen, weil sie in ihren Augen gute Sachen über Gott sagen und es so in den Einschein macht, dass sie für Gott kämpfen, für seine Gerechtigkeit, für seine Rechtschaffenheit. Und sie setzen sich so stark für Gott ein und sagen, Hiob, so kannst du mit Gott nicht reden. Hiob, so kannst du mit Gott nicht anklagen. So kannst du deine Fragen an Gott nicht richten. Das ist böse, das ist falsch, was du machst. Warum klagen sie Hiob so an? Warum verstehen sie nicht? Weil sie das nicht haben, was wir haben, Offenbarung, weil sie die ersten zwei Kapitel nicht haben. Nun kann man vielleicht einen sagen, ja, was können Sie dafür, dass die ersten zwei Kapitel nicht haben? Würden Sie die ersten zwei Kapitel haben und sehen, dass Gott Hiob als gerecht erklärt hätte, würden Sie vielleicht nicht so behandeln. Und genau darum geht's. Und das ist eben die Botschaft des Buches Hiob. Wenn Gott uns seinen Ratschluss nicht offenbart, werden wir die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen. Wir werden nicht erkennen, auf welchem Weg wir vor Gott rechtfertigt werden. Und uns kann die Weisheit der Welt da nicht helfen. Weder Erfahrung, wofür der erste Freund steht, noch die Tradition der Ältesten und genauso wenig die Religion. Nichts von diesen Dingen kann uns erklären, wie man vor Gott als gerecht erklärt werden kann. Diese Dinge sind nicht möglich. Die Weisheit der Welt vermag es nicht zu erklären. Und darum werden die Freunde so auch dargestellt, wie sie dargestellt werden. Sie kommen mit einem guten Anliegen, Hiob doch zu trösten, sitzen 7 Tage, 7 Nächte und haben ihm nichts zu sagen. Nochmal, ich habe das vorletzten Sonntag gesagt, das ist kein gutes Beispiel für eine Seelsorge. Das ist jetzt nicht, dass sie so viel Feingefühl haben. Geht mit mir in Hiob Kapitel 2, nochmal Vers 13. Es wird uns von ihnen berichtet, von diesen drei Freunden, und das heißt, und sie saßen bei ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte lang, und keiner redete ein Wort zu ihm. Warum? Denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Sie fanden keine tröstenden Worte, sie fanden keine Erklärung. Die Größe des Schmerzes war so gewaltig, da waren sie ratlos und darum verstummten sie. Sie konnten ihm keinen Rat geben. Darum sitzen sie 7 Tage und Nächte. Hätte Hiob keine Fragen gestellt, hätte Hiob sich jetzt nicht an Gott gewandt, würden sie wahrscheinlich noch immer sitzen. So, die haben keine Antwort. Das ist, was uns die Schrift zeigt. Die Freunde Hiobs können ihm kein Trost geben. Warum? Weil ihnen das Verständnis des Ratschlusses Gottes verborgen ist. Egal wie fromm sie sich dahin geben, egal wie viel Erfahrung sie mit Gott gemacht haben, egal wie religiös sie sich geben, sie reden nicht oder sie handeln nicht, wie Gott es will. Sie reden nicht das, was Gott will. Ihnen fehlt das Verständnis des Evangeliums von Jesus Christus. Und ich muss an diesem Punkt sagen, auch Hiob fehlt das Verständnis. Ich habe euch versucht hineinzunehmen und zu sagen, dass wir in Hiob ein Beispiel auf Christus haben. Ein rechtschaffener, von Gott gerechter Mann, der zu Unrecht leidet. Es ist ein Bild auf Jesus. Nur Hiob ist nicht Jesus. Und wir sehen in Hiob zwar ein Bild auf Jesus, aber zugleich lernen wir jemanden, der eben sich die Frage stellt, aber warum dann leiden? So, Hiob ist der Fragende. Hiob sucht nach dieser Wahrheit. Er sucht nach dem wahren Verständnis. Das tun die Freunde nicht. Sie haben ihre Fragen schon längst beantwortet. Sie haben diese Erklärungen schon parat. Sie haben ihre Erfahrung gemacht. Sie haben ihre Traditionen. Sie haben ihre Religion. Sie suchen nicht nach der Wahrheit. Sie suchen nicht nach dem wirklichen Reden Gottes. Sie suchen nicht nach dem, was Gott sagt. Sie sagen nur das, was sie denken, was sie glauben. Und das ist nicht die Wahrheit. Sie haben keine Offenbarung. So beginnt diese ganze Szene und beginnt diese Auseinandersetzung in diesem Zyklus, dass Hiob eine Frage stellt und eigentlich richtet er sie gar nicht an die Freunde, er richtet sie an Gott, er ringt vor Gott und dann müssen aber die Freunde dann eine Antwort geben und meinen, eine Antwort geben zu müssen. Die sagen, man kann doch nicht schweigen, wenn du sowas redest, man kann das sich noch nicht anschauen, was du da tust, wir müssen was dazu sagen, wir müssen uns positionieren. So stellt Hiob eine Frage und dann beginnt der eine etwas zu sagen. Und dann Hiob antwortet darauf, dann kommt die nächste Frage und dann antwortet der nächste. Und so haben wir einen Zyklus von Fragen und ein Ringen nach der Wahrheit und ein Versuch der Welt, der weltlichen Weisheit, diese Fragen zu beantworten. Und jedes Mal macht Hiob dann ein Fazit oder Hiob sagt, okay, das hat mir nicht geholfen, nicht wirklich. Und da möchte ich euch ein bisschen hineinnehmen in diesen Abschnitt. Der erste Freund, den haben wir vorletzten Sonntag, das kommt mir so vor, den ersten sogenannten Freund haben wir miteinander schon angeschaut. Es war Eliphas, es war der Älteste. Und die erste Frage, die Hiob doch so brennend interessierte und die für ihn so wichtig war, warum wird ein Kind geboren? Warum wird ein Sohn geboren? Andersrum, warum bin ich auf die Welt gekommen? Warum hat Gott mir ein Leid bereitet, wenn doch nur Leid auf mich wartet? Könnten wir uns heute genauso die Frage stellen, warum Kinder in diese Welt bringen, wenn nur Leid auf sie wartet? Welchen Sinn macht es noch überhaupt, wenn es mit dieser Welt bergab geht? Aber hier stellt Hiob die erste und die wichtigste Frage, nicht nur bezüglich seiner Geburt, sondern der Geburt überhaupt. Warum kommt ein Sohn zur Welt? Das ist die entscheidende Frage. So beginnt die Weihnachtsgeschichte, so beginnt das Evangelium mit der Geburt eines Kindes. Warum kommt ein Kind zur Welt? Darum geht es hier. Und die Welt versucht eine Antwort zu finden und der erste Eliphas versucht auch eine Antwort zu finden und die können ihm keine Antwort darauf geben. Können wir eine Antwort darauf geben, warum ein Kind zur Welt kommt? Warum kommt ein Sohn zur Welt, den nur Leid erwarten wird? Verspottung und Verhöhnung und gegen den sich alle wenden werden und letztendlich Leiden und Sterben ihn erwartet. Warum kommt dieses Kind zur Welt? Die Weisheit der Welt kann das nicht erklären. Wir wissen das, oder? Wir verstehen das, warum eine Jungfrau schwanger werden wird und ein Kind gebären wird. Wir wissen, warum dieses Kind geboren, aber ein Sohn uns gegeben wird. Und wir wissen spätestens im Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, wenn der Engel zu Maria sagt, und du wirst einen Sohn bekommen, denn er wird sein Volk retten von all seinen Sünden. Darum kommt ein Kind zur Welt. Darum wird er leiden. Darum wird er das alles erleben. Warum? Um sein Volk zu retten. Diese Antwort, die kennen sie nicht. Weder die Erfahrung, noch die Tradition, noch die Religion versteht diese Wahrheit. Und kann darauf keine Antwort geben. Als also der Eliphas versucht, ihm denn diese Antwort zu geben, kommt er an den Punkt, er sagt Hiob, das ist Kapitel 4, da sagt Hiob, die Frage stellt sich, oder er sagt, der Grund, warum ein Kind leidet, der Grund, warum du leidest, ist, du bist schuld. Für ihn liegt es ganz klar auf der Hand. Gott ist gerecht, der Mensch ist nicht gerecht. Wenn ein Mensch leidet, dann liegt es daran, dass er gegen Gott gesündigt hat. Gott muss ihn strafen. Hiob, du bist schuld. Das ist ganz einfach. Aus meiner Erfahrung, spricht der Erste, du musst Schuld haben. Du musst Schuld haben. So klagt der Hiob an und sagt, weißt du was, du hast Schuld. Hiob antwortet darauf und sagt, okay, wenn du denkst, ich habe Schuld, dann sag mir, welche. Du kannst nicht einfach mich anklagen, Eliphas. Du kannst nicht einfach sagen, ja klar, leidest du nun. Warum? Ja, du bist schuldig, da ist Sünde in deinem Leben. Dann sagt er, okay, wenn es so ist, dann zeig mir doch die Sünde. Und so haben wir in diesem ersten Diskurs, in der ersten Auseinandersetzung, diese Wahrheit, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, in diese Welt kommt. Und Hiob ist hier ein Beispiel dafür. Und er wird angeklagt. Und man wird ihm sagen, ja, du leidest, warum? Ja, Gott hat dich verlassen, es ist Schuld in deinem Leben. Und wie oft hat Jesus gesagt, überführt mich einer Sünde. Wenn ich sündig bin, welche Sünde soll ich denn begangen haben? Welche? Überführt mich einer Sünde. Konnten sie nicht, oder? Und genauso der erste Freund, Eliphas, er kann zwar behaupten, natürlich leidest du, weil Schuld da ist. Und wenn man aber dann fragt, ja, Eliphas, ja, welche Schuld soll Hiob denn begangen haben? Gibt es keine Antwort. Denn warum? Weil Gott gesagt hatte, der ist gerecht. Wenn Gott die Schuld Hiobs getilgt hat, wenn Gott Hiob rechtfertigt hat, als gerecht darstellt, wenn Gott Hiob nicht anklagt, wenn Gott Hiob nicht verurteilt, wie kann es wagen, ein Eliphas aus seiner Erfahrung sagen, nein, nein, aber ich klage dich an. Wenn Gott für Hiob ist, wer kann gegen Hiob sein? Die Erfahrung sagt doch, Gott ist gegen dich, weil Sünde da ist. Und Hiob bleibt standhaft und bleibt fest und sagt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Beweis mir meine Schuld. Können Sie nicht, oder? Welche Schuld? Sie sehen keine. Sie vermuten nur. Sie raten nur. Das ist nach Ihrem Verständnis, das ist Ursache-Wirkung. Warum können Sie das nicht verstehen? Nochmal, weil Sie nicht begreifen, auf welchem Weg Gott Menschen rechtfertigt und dass ein Gerechter Sohn, Kind wird, geboren wird und ohne Sünde leiden wird und für unsere Sünden sterben wird. Diese Erkenntnis entzieht sich den Freunden vollkommen. Sie begreifen das nicht. So, das ist der erste Diskurs und die erste Auseinandersetzung. Und ich hoffe, ich habe euch gedanklich wieder abgeholt, um was es geht. Kommen wir zu dem nächsten Freund, der ein bisschen weniger alt war, war Eliphas, aber genug Jahre auch auf dem Buckel hatte und auch sich da eintraf und meinte auch Hiob eine Antwort auf seine Fragen geben zu können. Und es beginnt wieder so mit Kapitel 7, da steigen wir jetzt hinein. Hiob stellt wieder eine Frage. Und nochmal, hier geht es das Ringen Hiobs vor Gott. Und es ist wichtig, dass wir im Leid und in unserem Ringen, dass wir vor Gott ehrlich ringen. Ich kann mich erinnern, ich war recht jung und habe meine erste Krise, so richtige Krise meines Lebens durchgemacht. Und ich hatte so viele Fragen und so viel Schmerz in mir und so viel Verzweiflung und Unwissenheit. Und ich weiß noch, ich sprach mit einer Person und ich sagte, warum macht das Gott so? Warum lässt das zu? Was ist hier los? Und dann sagte mir die Person, ja, hast du schon mal Gott gefragt? Hast du ihm dein Leid geklagt? Hast du deine Verzweiflung ihm mal gesagt? Und ich kann mich erinnern, ich war noch sehr jung, dann stand ich da und dachte, das kann ich doch Gott alles nicht sagen. Das, was in meinem Herzen, meine Wut und Enttäuschung, das kann ich doch Gott nicht sagen. Und dann sagt in dem Fall war es eine Frau, sagt sie, glaubst du, Gott kennt nicht dein Herz? Und dann hat es Klick gemacht. Ich dachte, natürlich, bevor ich ihm was sage, er weiß doch, was ich denke. Ich kann doch nicht in meinen Gedanken zweifeln und kämpfen und wütend sein und meinen, Gott ist es verborgen. Ja, aber bevor ich zu Menschen gehe, wo muss ich hin? Ja, zu ihm. Und ich bin in den Wald gegangen, an den Rand des Waldes, es war dunkel, habe in den Himmel geschaut und habe geschrien, wirklich geschrien, wo bist du? Wieso tust du das? Oder wieso tust du das nicht? Ich habe all meinen Frust und all meine Fragen und all meinen Zorn, ich habe zu ihm geschrien, wirklich. Liebe Geschwister, das ist ein Zeugnis, mein Zeugnis, ich war da 22. Ab dem Moment fing er sich mir zu offenbaren. Vorher lebte ich einen Erfahrungsglauben, einen Traditionenglauben und eine Religion. Ab dem Moment begann Gott sich mir zu offenbaren und zu zeigen, wer er ist. Bis zu dem Höhepunkt, dass er mir Christus vor Augen gemalt hat. Das ist der Weg. Gott will, dass wir zu ihm gehen. Und Hiob tut das in all seinen Ringen. Es ist immer ein Ring vor Gott. Ich möchte das euch gleich zeigen. Und so stellt er die nächste Frage ab Kapitel 7. Ihr verzeiht mir, wenn ich nicht Vers für Vers das durchlesen werde. Ich habe vor, bis Kapitel 14 mit euch durchzugehen. Ja, die Augen sind überrascht. Es ist ein Komplex, deswegen ich bemühe mich. Ich habe die Uhr im Blick. Und ich möchte mit euch damit hineingehen. Also stellt ihr die erste Frage. Und die erste Frage ist, ihr könnt es gern zu Hause kommen durchlesen, hoffe ich dann auch wieder entdecken. Die erste Frage, die zweite Frage, die Hiob stark beschäftigt ist, wenn ich geboren werde in diese Welt und was bringt es in dieser Welt zu leben und so zu leben, wie er gelebt hat, wo ist mein Lohn? Was habe ich davon? So, wenn alles nur Leid ist. Wenn alles nur Niederlage, wo ist der Lohn davon? Was habe ich davon in diesem Leben? Schaut mal in Vers 3 zum Beispiel. So habe ich gehaltlose Monate erhalten und Nächte von Unheil werden mir zugeteilt. Das ist ein Bild eines Arbeiters, der sich abmüht und am Ende, was kommt auf dem Lohnzettel? Nichts. Da fragt sich doch jeder, warum soll ich noch aufstehen? Warum soll ich noch arbeiten gehen? Oder? Welchen Sinn macht es, sich abzurackern, wenn man davon nichts hat? Man hat sich permanent bemüht, vor Gott zu leben, richtig zu leben. Und was erntet man? Nur Böses, nur Leid, Verwüstung, Vernichtung. Das ist doch ungerecht. So, Hiob wendet sich mit dieser Frage und er beschreibt sein Leid. Schaut mal in Vers 5, schreckliches Leid. Er sagt, mein Fleisch ist bekleidet mit Maden und Schorf. Meine Haut ist kaum verharscht und eitert schon wieder. Das ist eine Beschreibung seiner Krankheit, seiner Plage. Er sagt, dieses heuchliche Elend sitzt in der Asche und er sagt, voller Maden in seinem Fleisch. Und er redet davon, dass etwas gerade vielleicht eine Kruste gebildet hat und dann fängt es wieder an zu eitern. Ich habe so ein paar Bilder vor meinen Augen. Das ist kein schöner Anblick und noch weniger ein schönes Leben. Absolut. Und er sagt, warum habe ich das? Ist das mein Lohn? Ist das, was ich verdiene? Das ist die Frage, die er sich stellt. Und dann geht es weiter, wenn wir in den nächsten Versen, dann stellt er die Frage an Gott und sagt, Gott, das ist jetzt wichtig, wie schlimm muss ich denn sein, dass du so gegen mich bist? Schaut mal Vers 12. Bin ich das Meer oder ein Seeungeheuer, dass du eine Wache gegen mich aufstellst? Bin ich so furchtbar? Bin ich so schlimm? Bin ich so schlimm wie das Meer, das man kontrollieren muss? Wenn man es nicht in Kontrolle hat, dann bin ich wie ein Seeungeheuer, das man in den Griff haben muss, sonst zerfleischt es und bringt es alle um. Bin ich so schlimm? Das ist die Frage. Wenn mein Lohn das so ist, bedeutet das, dass ich ganz, ganz, ganz schlimm bin? Dass das alles mir passiert? Diese Frage stellt er sich. Und dann sagt er, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig und interessant und für mich sehr erhellend. Schaut mal Vers 14. Was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und dass du dein Herz auf ihn richtest und ihn alle Morgen heimsuchst, ihn alle Augenblicke prüfst? Interessant, oder? Kommt euch die Formulierung bekannt vor? Ich sag's mal anders. Was ist der Mensch, dass du auf ihn Acht gibst? Was ist der Sohn, der Menschensohn, dass du auf ihn Acht gibst? Was Hiob sich fragt, Gott, so, warum hast du mich ausgesucht? Warum ist dein Angesicht auf mich ausgerichtet? Warum beobachtest du mich? Warum lässt du mich groß werden? Warum bekomme ich ein Leib? Warum werde ich ein Kind? Warum wachse ich auf? Warum darf ich groß werden? Warum was ist dein Plan mit mir? Warum gibst du mich so dem Leid dahin? Warum achtest du auf mich? Liebe Geschwister, es ist jetzt wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir das verstehen, verstehen wir Psalm 8 und dann erkläre ich euch gleich Hebräer Kapitel 2. Dieses, warum achtest du auf mich, warum gibst du Acht auf mich, ist nicht die Betonung, oh, schön, dass du mich nicht übersiehst, oh, du kennst mich. Nicht in diesem Sinne, dass es in ihm so eine Würde ist, nicht in dem Sinne, dass es eine Bevorzugung ist. Ach, guck mal, Gott gibt Acht auf mich, gibt Acht auf dich? Nee, aber auf mich gibt er Acht. Das ist nicht das, was damit gemeint ist. Im Gegenteil, Hiob sagt, Gott, warum hast du mich zu einer Zielscheibe gemacht? Warum hast du mich ausgesucht? Warum achtest du gerade mich? Das ist sein Ringen. Er fragt sich, warum? Warum tust du das, was du tust mit mir? Geht mal mit mir in Psalm 8. Das ist ja nicht weit zu blättern, deswegen ist es eine gute Illustration. Und ich finde es herrlich, wenn wir Hiob richtig verstehen. Verstehen wir Psalm 8 richtig? Verstehen wir Psalm 8 richtig, können wir auch Hiob richtig verstehen. Schaut mal in Psalm 8. Für die meisten von euch ist es schon bekannt. Nicht wenige legen diesen Psalm 8 darauf aus, dass sie sagen, guckt mal, der Mensch, die Krönung der Schöpfung. Gott hat alles den Menschen untertan getan, die Fische und die Meere und die Vögel und so weiter. Die ganze Schöpfung, der Mensch als die Krönung der Schöpfung, wird in der meisten Literatur und der Auslegung mit diesem Psalm überschrieben. Der Mensch, die Krönung der Schöpfung. Dabei geht es in diesem Psalm 8 nicht um den Menschen, uns, sondern um den Menschensohn, nämlich Christus. Und schaut mal, was in Psalm 8, Vers 5 6 steht. Was ist der Mensch, dass du seine gedenkst? Und des Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst, dass du auf ihn Acht gibst, übersetzen andere. So, die gleiche Frage wird gestellt. In dem Psalm, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst und der Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Und viele denken, oh, das ist ja positiv. Oh, Gott denkt an den Menschen und kümmert sich um ihn. Ah, weil wir ja die Krönung der Schöpfung sind. Aber das ist nicht positiv, das ist negativ. Warum hast du mich ausgesucht? Warum? Zu was? Schaut mal Vers 6 noch einmal. Vers 6. Denn du hast mich denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht kröntest du ihn. Das heißt, warum hast du auf mich so Acht gegeben? Warum achtest du auf den Menschensohn? Erstens, du hast ihn erniedrigt. Und nachdem du ihn erniedrigt hast, hast du ihn dann erhöht. Der Erhöhung und das Hingeben der ganzen Schöpfung dem Menschensohn geht eine Erniedrigung voraus. Und dieses Achtgeben auf ihn ist nicht in dem Sinne positiv, ihm geht's gut, im Gegenteil. Gott sucht sich einen aus und auf ihn lädt er die ganze Schuld. Auf ihn legt er die ganze Sünde. Dass ihr mir, ich hoffe, ihr glaubt mir auch so, aber dass wir das mit der Schrift belegen können, geht mit mir in Hebräer 2. Denn das ist nicht meine Auslegung, das ist die Auslegung der Bibel und eines inspirierten Autors der Schrift. Der Hebräerbriefschreiber erklärt uns, wie wir Psalm 8 zu verstehen haben. Und ich bitte euch, Kapitel 2 da aufzuschlagen. Hebräerbrief, Kapitel 2. Ich lese ab Vers 5. Es geht darum, dass Jesus höher ist als die Engel. Und die falschen Lehrer, die dann die Gemeinde angegriffen haben, gesagt, du kannst doch nicht sagen, Jesus ist höher als die Engel, wenn er unter die Engel erniedrigt worden ist. Kann er? Also Engel dürfen wir nicht anbeten, dann dürfen wir auch dann den Menschen so nicht anbeten, wenn er etwas unter die Engel erniedrigt ist. Er ist nicht höher wie die Engel, er ist niedriger wie die Engel. So ungefähr die Lehre der Zeugen Jehovas. So, das ist ein Angriff. Und jetzt erklärt der Hebräerbriefschreiber, wie müssen wir das verstehen, dass Jesus unter die Engel erniedrigt worden ist? Was ist damit gemeint? Vers 5. Denn nicht Engel hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, ich liebe das. Schön aus, das ist eine andere Form zu sagen, es steht irgendwo in der Bibel geschrieben, ich kann es nicht sagen genau wo. Ja, schon schön, oder? Das ist auch in der Schrift. Nein, ich will es nicht unterstellen. Vielleicht wollte einfach Platz sparen und nicht sagen, lassen wir es dabei. Aber ich finde trotzdem schön die Formulierung. Es hat aber irgendjemand irgendwo bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Oder der Menschensohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Und alles hast du unter seine Füße gelegt. Sehen wir, das ist 1:1 das Zitat aus Psalm 8, Vers 5. Richtig? Und jetzt schaut mal, jetzt erklärt der Hebräerbriefschreiber, wie wir diesen Vers zu verstehen haben. Dann sagt er, denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen war. Jetzt aber sehen wir ihn noch nicht alles unterworfen. Das heißt, Gott hat ihm alles unterworfen, aber dann sagt der Hebräerbriefschreiber, das ist das, was Markus in der Einleitung gesagt hat, obwohl ihm alles unterworfen ist, sehen wir es noch nicht, weil wir natürlich viel Leid sehen und Katastrophen sehen und uns fragen, wo ist denn die Herrschaft Jesu? Und der Hebräerbriefschreiber sagt, nur weil wir es nicht sehen, heißt nicht, dass er nicht regiert. Und dann erklärt es Vers 9, schaut mal. Wir sehen aber Jesus, ein wenig unter den Engel erniedrigt, war wegen des Todesleidens. Was ist die Erniedrigung? Was ist der Menschensohn, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger als Engel gemacht. Was ist dieses Achten? Die Erniedrigung, und der Hebräerbriefschreiber sagt, was ist die Erniedrigung? Das Todesleidens. Es ist das Leid des Messias. Gott achtet auf den Menschensohn, auf den Messias. Und er achtet in diesem Sinne, er hat ihn auserwählt, dass er für uns den Tod schmeckt, dass er für uns leidet. Das auf ihn achten ist nicht, es wird ihm nichts passieren. Das auf ihn achten bedeutet, Leid auf ihn zu legen. Und dann erklärt er das, ich lese noch kurz Vers 10, denn es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch ihn alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, deren Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Das ist der Weg Gottes, von Leid zu Herrlichkeit, durch Leiden vollkommen zu machen. Gehen wir zurück zu Hiob, Hiob Kapitel 7. Also, wenn Hiob sagt, was ist mein Lohn? Was habe ich davon in diesem Leben? Du behandelst mich, als sei ich ein wildes Meer und ein wildes Ungeheuer und hast auf mich abgesehen, das ist, was Hiob sagt. Du hast auf mich abgesehen und mich ins Leid gestürzt. Warum hast du das getan? Das ist die Frage. Im Bewusstsein, ich bin doch gerecht. Warum muss ich das so erleben? Was ist der Plan, Gott? Was ist dein Gedanke darum? Wo ist die Gerechtigkeit hier? Schaut mal, was Hiob für ein Verständnis hat, Vers 20. Habe ich gesündigt? Was tat ich dir, du Wächter der Menschen? Warum? Habe ich gesündigt? Gibt es eine Sünde, warum du mich so behandelst oder nicht? Versteht ihr? Das ist die Frage. Und jetzt kommt nach der Erfahrung Eliphas, kommt der zweite der Freunde, die zweite Weisheit der Welt und versucht sich mit einer Antwort. Aus der Tradition heraus, aus den Überlieferungen der Ältesten. Was haben unsere Väter schon immer darüber gesagt? Was haben unsere Väter schon immer gelehrt? Das ist eine meiner Lieblingssprüche, das haben wir schon immer so gehört. Das wurde schon immer so beigebracht. Darum geht es. Was hat man schon uns immer gesagt? Was hat man uns von Generation zu Generation beigebracht? Und viele glauben diesen Lügen. Was hat man ihnen gesagt? Schaut mal, dann beginnt Bildad, das ist der zweite Freund, jetzt mit seiner Weisheit. Schaut mal Vers 2, die Aggression steigert sich. Wie lange willst du noch so etwas kündigen? Und wie lange sollen die Worte deines Mundes heftiger Wind sein? Schaut mal, der erste Eliphas, als er sprach, sagte, oh, ist es okay, wenn ich mit dir rede? Nimmst du es noch an, so schmeichelhaft? Jetzt, nachdem sie das gehört haben, werden sie schon hochmütiger, werden zorniger. Und ihr sagt, hey, wie lange willst du noch so daherkommen? Du kannst nicht so reden. Du kannst nicht so auf deine Gerechtigkeit pochen. Sie werden böser. Es steigert sich noch, wir werden es gleich sehen. Es steigert sich noch, aber sie werden böse. Und jetzt, was ist die Antwort der Erfahrung? Mit ein, zwei Hinweisen möchte ich zeigen. Was ist die Antwort der Tradition? Was sagen die Ältesten? Was ist die Überlieferung? Schaut mal Vers 3. Wird Gott etwa das Recht beugen oder wird der Allmächtige die Gerechtigkeit beugen? Hiob, Gott wird doch das Recht nicht verbiegen. Gott wird doch das Recht nicht aufheben oder nur um deinetwillen verdrehen. Worauf will er hinaus? Gott ist gerecht. Glauben wir das, dass Gott gerecht ist? Glauben, und das ist ja eine feste Überzeugung, oder? Und übrigens, das Glauben, alle glauben das, fast alle. Die Atheisten glauben nicht. Aber die Ältesten, die sagen, Gott ist gerecht. Das heißt, wenn etwas geschieht, dann ist es immer gerecht, weil er Gott gerecht ist. Also, wenn du Leid bekommst und wenn das passiert, was bei dir passiert und Gott gerecht ist, dann ist dein Leid auch gerecht. Und wie kann es sein? Es gibt nur eine Antwort. Schuld muss da sein. Denn Gott wird doch niemals ungerecht handeln. Er wird doch dich, wenn du so gerecht bist, wie du denkst, er wird doch nicht die Schuld auf dich legen und dich noch bestrafen. Das wird Gott niemals tun, oder? Wir wissen besser, dass er es tut. Es getan hat. Wenn er das nicht getan hätte, dann hätten wir keine Erlösung. Auch euer Bilder versteht nicht die Art und Weise, nicht den Ratschluss Gottes, wie Gott Menschen rechtfertigt. Und er sagt, nach der Gerechtigkeit Gottes gibt es Ursache-Wirkung. Es ist ganz klar, Böses wird mit Bösem vergolten. Strafe kommt wegen Schuld und Sünde. Und jetzt kommt etwas Unerhörtes. Schaut mal, was er sagt. Vers 4. Haben deine Söhne gegen ihn gesündigt, so liefert er sie in ihre Übertretung aus. Warum starben seine Kinder? Jetzt kommt Bildad, die Tradition sagt ganz klar, deine Kinder sind schuld. Warum? Sie waren böse. Was hat Hiob getan für seine Kinder? Nach jeder einwöchigen Feier, was hat Hiob getan? Er verwendete sich für sie als ein Hohepriester und opferte für sie, für ihre bewussten und unbewussten Sünden, oder? Und jetzt kommen die Ältesten und sagen, nee, trotzdem schuld. Obwohl da ein Versöhnungswerk da ist, obwohl Hiob stellvertretend für sie ein Opfer dargebracht hat, erklären die, nein, die Kinder sterben nur, weil sie auch Schuld haben. Ich hoffe, ihr könnt euch erinnern, an welchem Tag starben die Kinder? Wie lange haben sie ihre Feiern immer gehalten, von denen Hiob immer Angst hatte, sie können sich da versündigen? 7 Tage, oder? An welchem Tag starben aber die Kinder? Wir lesen das in Kapitel 2. Am ersten Tag. Nun könnte man sagen, oh, Hiob hatte keine Zeit gehabt, für sie zu opfern. Sie hat nicht mehr Zeit gehabt, zu sündigen. Das ist nicht die Art und Weise in der Tradition. Ah ja, klar, Schuld ist auch bei den Kindern. Kinder sind böse. Natürlich, wir wissen von Grund auf böse, oder? Aber wenn Gott gerecht spricht und wenn Gott stellvertretend durch den Hohepriester auch die Kinder reinigt, seine Nachkommenschaft, wer ist der, der Verdamme? Wer ist der Anklage erhebt? Bildet macht das. Die Ältesten machen das. Die Tradition macht das. Sie kennt keine Barmherzigkeit, sie kennt keine Gnade, sie kennt kein stellvertretendes Erlösungswerk Christi. Sie verurteilt nur die ganze Zeit und sagt, Schuld, 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 Sünde, Sünde, darum passiert dir das, was dir passiert. Sünde. Liebe Geschwister, und das sage ich euch gleich, ich sage es euch gleich. Also, klagt er ihn an und sagt, das ist deine Schuld. Vers 20, siehe, Gott wird den Rechtschaffen nicht verwerfen und die Übeltäter nicht in die Hand nehmen. Okay? Liebe Geschwister, nochmal. Gott wird den Rechtschaffen nicht verwerfen und den Übeltäter, er wird nicht an die Hand nehmen. Das ist das Verständnis der Tradition, wie Gott mit Menschen umgeht. Jetzt meine Frage, welchen Menschen könnte Gott überhaupt dann annehmen? Wer ist gerecht vor Gott? Wen aber könnte dann überhaupt an die Hand nehmen? Niemand. So, es ist eine kurze Antwort, aber die schlägt ein. Sie beschuldigt nicht nur Hiob, sie beschuldigt auch seine Kinder. Schaut mal, was Hiob darauf erwidert. Er hört sich das an, Kapitel 9. Schauen wir, Kapitel 7 schon durch, Kapitel 8 schon durch, Kapitel 9. Was dazwischen steht, könnt ihr gerne lesen. Ich hoffe, in diesem Verständnis auch in der Lage sein, es auszulegen und zu verstehen. Kapitel 9, Vers 2. Hier beginnt und heißt, wahrlich, ich habe erkannt, dass es so ist. Interessant. Hiob sagt, erzähl mir was Neues. Ich weiß, dass es so ist. Gott ist gerecht, das wissen wir alle. Das ist nicht der Punkt. Du erzählst mir nichts Neues. Das ist keine Antwort. Das ist für mich keine Lösung des Problems. Ich weiß, dass Gott gerecht ist. Und ich weiß, dass keiner vor ihm bestehen kann. Und seine ganze Antwort basiert darauf, und jetzt ist es wichtig, Hiob ist nicht naiv und denkt, ich bin gerecht vor Gott als Mensch. Er weiß ganz genau, ich bin schuld. Ich bin ein Sünder. Aber wenn Gott mich für gerecht erklärt hat, warum richtet er dann noch? Und darum ringt er, das ist, was er wissen will. Hiob dachte nicht, er hat keine Sünde. Hiob wusste, Gott hat ihn als gerecht erklärt. Aber Hiob war nicht so arrogant zu glauben, dass er als Mensch sündlos ist. Schaut mal, was er sagt. Vers 2 lese ich nochmal. Wahrlich, ich habe erkannt, dass es so ist. Und wie könnte ein Mensch vor Gott gerecht sein? Wenn er Lust hat, mit ihm in Rechtsstreit zu treten, so könnte er ihm auf 1000 nicht eins antworten. Merkt, Hiob weiß, das ist nicht die Argumentationsebene. Ich weiß, wenn ich auf dieser Grundlage zu Gott komme und sage, ich Mensch bin gerecht, er sagt, dann kann niemand vor Gott dastehen. Es muss eine andere Antwort geben, warum man vor Gott dasteht und sagen kann, ich bin gerecht. Und Hiob sucht nach dieser Antwort. Wie kann ich aber vor Gott dastehen und mit dem Rechten sagen, ich bin gerecht und werde nicht verurteilt? Es muss doch einen anderen Weg geben. Für die Tradition, die sagt, nee, gibt keinen. Du bist halt Sünder, dann war es das. Und Hiob sagt, das ist nicht die richtige Antwort. Ihr tröstet mich nicht mit dieser Antwort. Da gibt es keinen Trost. Gibt es nicht. Und so erklärt er, auf herrliche Art und Weise, was er alles über Gott weiß. Nur ein paar Hinweise, schaut mal, was er über ihn weiß. Vers 8, der den Himmel ausspannt, er allein, und er schreitet auf den Wogen des Meeres. Kommt euch das bekannt vor? Er redet und sagt, ich kenne Gott auch, und ich weiß, er läuft auf dem Wasser. Er stillt einen Sturm, ist mir alles bekannt. Ich weiß, wer er ist, aber das ist nicht die Antwort, die ich von euch bekomme, die ist nicht die richtige. Und dann Vers 12 sagte, siehe, er rafft dahin und wer will ihn wehren? Wer kann zu ihm sagen, was tust du? ein klares Verständnis, oder? Niemand kann vor Gott kommen und sagen, warum machst du das? Gott ist der Schöpfer, wir sind der Ton. Hiob ist dessen sich absolut bewusst. Er ist da nicht auf einer falschen Selbstsicherheit aufgesessen, auf einer falschen Gerechtigkeit aufgesessen. Versteht ihr? Er weiß, er ist ein Sünder, aber er weiß, seine Gerechtigkeit ist eine andere. Und schaut mal, was er dann sagt. Ich Vers 21, rechtschaffen bin ich. Wow, oder? Rechtschaffen bin ich. Obwohl er vorher noch das alles gesagt hat. Wie kommt er zu sagen, rechtschaffen? Ich habe eine andere Gerechtigkeit. Ich bin rechtschaffen. Oh, könnt ihr euch vorstellen, was das mit den Freunden macht? Du Arroganter, du Hochmütiger, du Sektierer. Sie haben ihn gehasst für solche Aussagen, weil sie nicht verstanden haben, wie kann Hiob das behaupten, er ist rechtschaffen vor Gott. Keine Antwort, keine Antwort. Und jetzt schaut mal, worum es geht. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, in dem Ringen Hiobs, kommen wir zu der eigentlichen Frage. Wie kann man vor Gott rechtschaffen stehen? Und Hiob stellt jetzt die erste entscheidende Frage, die dann im Laufe vom Buch Hiob immer deutlicher, immer klarer wird. Schaut mal, was er fragt, Vers 32. Denn er ist nicht ein Mann wie ich, dass ich ihm antworten, dass wir zusammen vor Gericht gehen könnten. Hiob sagt, ich weiß, ich kann nicht einfach vor Gott kommen und sagen, Herr, warum habe ich Maden, warum habe ich Schorf, warum habe ich Eiter, warum habe ich die Kinder verloren, warum habe ich mein Hab und Gut verloren, was ist das? Das ist ungerecht. Hiob weiß, wenn er auf diesem Weg zu Gott kommt, da gibt es keine Gerechtigkeit. Er kann vor Gott so nicht treten, das weiß er. Wisst ihr, was er jetzt braucht? Wisst ihr, was er weiß, was er braucht, um nur vor Gott zu kommen? Schaut mal Vers 34. Es gibt zwischen uns keinen Schiedsmann, dass er seine Hand auf uns beide legen könnte. So kann ich jetzt nicht vor ihn treten, weil momentan was nicht gibt, einen Schiedsmann. Wir können anders übersetzen, ein Mittler. Es braucht jemand, der zwischen uns beiden vermittelt. Kennen wir diesen Mittler? Wir wissen, wer dieser Mittler ist. Nur wegen ihm und durch ihn haben wir Zugang zu der Gnade, haben wir Zugang zu Gott und werden nicht angeklagt in ihm. Darum habe ich den Römerbrief vorgelesen. In Christus sind wir vor Gott gerechtfertigt und darum wird Gott uns nicht anklagen. Und nur darum können wir auch vor Gott kommen und sagen, Herr, warum? Wir brauchen einen Schiedsmann. Wir brauchen einen Mittler. Hiob sagt also, die Tradition, keine Antwort. Statt mich zu trösten, statt mir das Evangelium zu präsentieren, klagt es mich an und meine Kinder noch zusätzlich. Was sind das für Tröster? Was ist das für ein Segen? Kein Segen, kein Evangelium. Liebe Geschwister, wisst ihr, wie viel in unseren Kirchen und Gemeinden es auf Erfahrung alles basiert? Nicht auf Offenbarung. Wie viel auf Tradition der Ältesten basiert? Und in beiden Fällen, wie viel Anklage und permanent nur Anklage und kein Evangelium. Als Kinder Gottes sitzt man da 30 Jahre und hört immer nur, du bist Sünder, du bist Sünder, du bist Sünder. Du musst dich bekehren, sonst kommst du in die Hölle. Das weiß ich. Aber ich habe doch einen Mittler. Ich bin doch von Gott gerechtfertigt. Erzähl mir das. Aber sie können es nicht. Warum? Sie sehen es nicht. Sie haben nicht die Erkenntnis, das ist die Erkenntnis der Welt. Möge sie sich so religiös und so fromm dahin geben, wie sie es tut, aber sie ist es nicht. Hiob stellt noch eine Frage, und das gucke ich mit euch noch an. Er stellt jetzt die Frage, er richtet sich nochmal an Gott, und der letzte der drei Freunde, vermeintlichen Freunde, sogenannten Feinde, er versucht auch eine Antwort, und wir gucken uns das jetzt an. Die Frage, die Hiob als nächstes führt, er versteht, okay, ich bin geboren und für Leid bestimmt. Warum, Gott, warum hast du mich geboren und warum hast du so Acht auf mich gegeben? Warum prüfst du mich und behandelst mich, als ob ich ein Ungeheuer bin, obwohl ich doch keine Schuld habe? Und als nächstes, warum stellst du mich vor Gericht? Warum stehe ich als Gerechter, denn keine Sünde getan, warum stehe ich vor Gericht? Wenn doch keine eigentlich Anklage gibt, oder? Schaut mal in Kapitel 10, Vers 2. Ich sage zu Gott, verdamme mich nicht. Er wendet sich wieder zu Gott, nicht zu Menschen. Er wendet sich jetzt nicht zu Zophar. Das ist jetzt, wenn Hiob Fragen stellt, dann ringt er vor Gott, nicht vor Menschen. Diesen Fehler machen wir. Und dann versündigen wir uns, wenn wir unsere Zweifel, unsere Ärger, unser Zorn über Gott mit Menschen diskutieren und wenn wir nicht direkt zu ihm gehen. Nur aus dieser Perspektive können wir die Rachepsalmen verstehen. Die Rachepsalmen, das Ziel ist nicht die Menschen, die man hasst, sondern man bringt sie zu Gott und sagt, Herr, schaffe Gerechtigkeit. Also ist die Frage, warum bringst du mich vor Gericht? Das ist die entscheidende. Und dabei bin ich doch ungerecht, schaut mal Vers 6. Dass du nach meiner Schuld suchst und nach meiner Sünde forschst, obwohl du weißt, dass ich nicht unschuldig bin. Warum bin ich vom Gericht, obwohl du weißt, Gott weiß, du weißt doch, dass ich nicht schuldig bin. Dass ich nicht schuldig bin. Wieso? Wieso komme ich fürs Gericht? Ist die Frage. Vers 13. Doch dies verbargst du in deinem Herzen. Ich habe erkannt, dass du dies im Sinn hattest. Wenn ich sündigte, so würdest du mich beobachten und mich nicht von meiner Schuld freisprechen. Wenn ich schuldig wäre, wehe mir. Ich bin nicht schuldig. Warum komme ich vors Gericht? Warum kam Christus vors Gericht? Gab es eine Sünde? Nein. Warum eine Anklage nach dem anderen? Liebe Geschwister, darum haben wir uns so viel Zeit genommen, als wir das Markus-Evangelium studiert haben und haben uns diese Passionsgeschichte Jesu angeschaut. Wir haben ein Gericht nach dem anderen angeschaut, eine Verurteilung nach der anderen, eine Anklage nach der anderen. Er wurde verschleppt zu den Hohepriestern, dann zu Pilatus, zum Herodes gebracht und alle klagten an und suchten nach einer Sünde und fanden keine. So dass selbst der Pilatus, der römische Statthalter, sagen würde, ich sehe keine Schuld. Schaut mal, was Hiob hier schreibt, Vers 17. Du würdest neue Zeugen gegen mich aufstellen und dein Zorn über mich vergrößern. Ein ständig sich ablösendes Heer kämpft gegen mich. Ich stehe vor Gericht, ich habe keine Schuld, du weißt es. Und trotzdem eine Klage nach dem anderen. Warum? Liebe Geschwister, nochmal, ich verzeiht es mir, wenn ich mich zu arg wiederhole. Ohne das Evangelium von Jesus Christus können wir das nicht verstehen. In uns würde die ganze Ungerechtigkeit schreien und sagen, das darf doch nicht sein. Aber wir verstehen, warum das notwendig war. Er war versucht in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Er wurde geprüft in allem. Und widerstand dem Teufel, sich zu wehren, sich zu verteidigen, sich zu rechtfertigen. Er vollbrachte darin unser Erlösungswerk. Hiob fragt, das ist eine wichtige Frage, warum muss der Gerechte vors Gericht? Warum Kapitel 15 im Markus-Evangelium oder 14, 15, 16, warum? Warum musste Gottes Sohn auf die Welt kommen? Warum musste er von Gott so beachtet werden, ins Leiden geschickt werden? Und warum musste er vors Gericht kommen? Hat die Welt darauf eine Antwort? Nein. Auch die Religion hat keine Antwort. Schauen wir uns, wie Zophar sich da versucht. Und jetzt aus einem höflichen Einstieg, einem steigenden Wut, guckt mal, was hier kommt, Boshaftigkeit ohne Ende. Kapitel 11. Und Zophar von Naama antwortete und sagte, soll der Wortschall nicht beantwortet werden oder soll ein Schwätzer Recht behalten? Das ist jetzt ihre Meinung. Schaut mal, von dem, dürfen 7 Tage da sitzen, schön, anscheinend Seelsorge. Dann beginnt Hiob die ernsthaften, richtigen Fragen zu stellen und aus der sogenannten Weisheit der Welt, aus der Freunde werden, wer? Feinde. Und jetzt sagen sie, Schwätzer zu ihm. Sie verurteilen ihn. Sollte er Recht behalten? Ja, er soll Recht behalten. Spätestens am Ende sagt Gott was? Hiob hat Recht geredet, ihr nicht Recht geredet. Nicht Hiob ist ein Schwätzer, sie sind Schwätzer. Aber sie verurteilen ihn. Warum? Weil sie das Evangelium nicht kennen, weil sie Christus nicht kennen, dann ist jede Religion ein Schwätzer. Vers 4. Und du sagst, meine Lehre ist lauter und ich war rein in deinen Augen. Die Religion kann das nicht verstehen. Wie kann Hiob behaupten, eine Lehre predigen, ich bin rein vor Gott? Diese Lehre kann nicht rein sein. Das ist eine Irrlehre. Gnade, Irrlehre. Souveränität Gottes, Erwählung, Irrlehre. Alles Irrlehre. Christus, Irrlehre. Ohne, allein aus Glauben, nur aus Werken, Irrlehre. Du behauptest, du bist lauter vor Gott. Das kann niemals sein. Jetzt kommt die Antwort. Was ist die Antwort? Was ist die Überzeugung der Religion? Was ist die Antwort auf Hiobs Leid? Warum leidet Hiob so? Warum geschieht das, was ihm geschieht? Vers 5. Aber möge Gott doch reden und seine Lippen gegen dich auftun. Jetzt, guck mal, kommt die Religion und sagt, oh, Gott soll jetzt kämpfen. Gott soll dich richten. Er soll dich verurteilen. So kommen sie daher. Gott soll dich strafen für das, was du tust, was du sagst. Möge Gott dich doch überführen. Erinnert ihr euch, wie die Hohepriester anscheinend im Namen Gottes sich aufgeplustert haben und gesagt, er lästert Gott, zerrissen ihre Kleider, was sie nicht machen durften nebenbei, lästerten Gott selbst. So eine Heuchelei. Vers 6. Und der die Geheimnisse der Weisheit mitteilen, dass sie wie Wunder sind für menschliche Klugheit. Und kenne doch, dass Gott dir viel von deiner Schuld übersieht. Er sagt, Hiob, das war noch nicht alles. Du denkst, da sitzt dieses Häufchen Elend, voller Maden, Schorf, Eiter, alles verloren, Kinder verloren, alles verloren, Hab und Gut verloren. Und die sagen, das war noch nicht alles. Hiob, wenn Gott alles bestrafen würde, was du getan hast, Gott hat dir noch viel übersehen. Ach so. Ja, das tröstet, gell? Dann bin ich zufrieden. Was ist das für ein Trost? Und was ist ihre Lösung? Vers 13. Wenn du dein Herz fest ausrichtest und deine Hände zu ihm ausbreitest, wenn Böses in deiner Hand ist, so entferne es und lass deinen Zelten kein Unrecht wohnen. Ja, dann wirst du dein Gesicht erheben ohne Makel und wirst unerschütterlich sein und dich fürchten. Denn du wirst die Mühsal vergessen und so weiter. Das ist Religion. Was sagt Religion? Schuld bist du und du hast noch nicht alles abbekommen. Aber wenn du jetzt schnell Buße tust, wenn du jetzt schnell Dinge sein lässt, wenn du jetzt nicht mehr sündigst, stattdessen Gutes tust, dann wird es dir wieder gut gehen. Wisst ihr, was das ist? Werkegerechtigkeit. Der Grund, warum du leidest, ist, Gott straft dich. Aber wenn du nicht mehr Böses machst, dann wird es dir gut gehen. Das ist Religion. Das ist Religion. Das ist aber nicht Evangelium. Denn wer kann Sünde lassen? Wer kann aufhören? Wer? Niemand. Es gibt nur einen, der wahrhaft gerecht ist. Was für ein Rat. Wir sparen uns den Rest. Das taugt nicht viel. Liebe Geschwister, auch wenn so viele Ausleger es toll finden, was diese Ratgeber sagen. Neulich habe ich mir wieder eine Auslegung angehört. Und dann sagt einer, es ist alles richtig, was sie sagen, nur zu einer falschen Zeit. Das, was sie sagen, gilt für das tausendjährige Reich. Dann wird Gott die Menschen genauso behandeln. Dachte ich auch, du bist mir so ein Ratgeber. Das ist alles richtig. Gott ist gerecht und er bestraft die Bösen, die Guten belohnt er. Es ist nur das Problem, die haben es nur in einer falschen Zeit das gesagt. Nein. Das Problem ist, die haben es ohne Christus gesagt. Ohne Evangelium. Weisen sich als rechte geistliche Führer, als rechte Ausleger, als rechte Evangelisten. Hiob antwortet darauf, Kapitel 12. Lass mich noch die kurze Antwort, das ist ganz kurz, und das Fazit, das ist herrlich. Das ist absolut herrlich. Und dann habe ich sogar das Ziel für heute geschafft. Kapitel 12, schaut mal, was da steht. Eine meiner Lieblingsaussagen im Buch Hiob, habe ich euch schon gesagt. Gell? Hiob sagt, Vers 2, wirklich, ihr seid die rechten Leute. Und mit euch wird die Weisheit aussterben. Also wenn das Weisheit ist, was ihr bringt. Nochmal, die haben so viel Gutes anscheinend und so Großes über Gott gesagt, seine Gerechtigkeit. Hiobs Urteil ist, wenn das die Weisheit ist, dann stirbt sie aus, dann war es das. Das ist nicht die Erkenntnis, das ist nicht das Verständnis. Dann gute Nacht der Welt, gute Nacht den Menschen. Warum? Wir verstehen, weil in dieser Weisheit Christus nicht zu finden ist. Weil in dieser Weisheit das Evangelium nicht zu finden ist. Aber in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes verborgen. In Christus. Und nur da ist die Weisheit zu finden, bei den Freunden. Das heißt, in der Erfahrung nicht zu finden, in der Tradition nicht zu finden, in der Religion nicht zu finden. Ich lasse es, da gibt es viele herrliche Aussagen, in denen wir auch Christus erkennen und von der Offenbarung und so weiter. Aber aus Zeitgründen kommen wir zu dem Fazit. Also die Antwort Hiobs ist erst einmal keine Weisheit, es kam von euch nichts Gutes. Und jetzt, bevor der nächste Zyklus beginnt, bevor wieder Eliphas und dann Bildad und Zophar wieder antworten dürfen, der zweite Zyklus beginnt, macht Hiob ein Zwischenfazit und mit dem würde ich gerne enden. So, was ist das Zwischenergebnis? Was kam jetzt bei diesen Antworten heraus? Was haben wir, könnte die Weisheit der Welt eine Antwort geben oder nicht? Schaut mal mit mir und lest ab Vers 13. Siehe, das haben alle meine Augen gesehen, mein Ohr gehört und sich gemerkt. Was Hiob sagt, nochmal, ich kenne das. Können wir anders ausformulieren? Ich kenne eure Argumentation. Ich bin nicht von gestern. Ich kenne die Erfahrungen, ich kenne die Traditionen und ich kenne die Religion. Ist mir bekannt. Nur der Punkt ist, darin ist aber keine Antwort zu finden. Vers 2. So viel ihr erkannt habt, habe ich auch erkannt. Ich stehe hinter euch nicht zurück. Schön, oder? Denkt ihr, ihr seid super, was für eine Erkenntnis. Man muss euch verbeugen, was für eine Weisheit. Sagt, nichts Neues habt ihr mir gebracht. Glaubt ihr, ich bin dumm? Glaubt ihr, ich kenne das nicht? Habt die Kommentare nicht gelesen? Habt die Gottesdienste nicht besucht? Kennen die Väter nicht? Ich weiß, dass es so ist, dass all das gelehrt wird. Vers 3, jetzt wird's. Das ist für mich der Gegenangriff, den wir bei Jesus beim Verhör haben, wie beim Stephanus haben. Das wird jetzt heftig. Schaut mal Vers 3. Doch ich will zum Allmächtigen reden und vor Gott will ich mich verteidigen, nicht vor euch. Vor Gott gehe ich, mit ihm rede ich, vor ihm verteidige ich mich, nicht vor euch. Ihr habt keine Antworten. Stattdessen, ihr dagegen seid Lügendichter. Krass, oder? Was sind die drei Freunde? Diesen Lügendichter. Erstaunt mich, wie manche Ausleger toll finden, was sie da sagen. Wenn ihr seid Lügendichter, das heißt, das ist alles erdachtes Zeug. Und das sind Lügen, Fabeln, Geschichten. Das habt ihr euch ausgedacht. Das ist nicht die Wahrheit Gottes. Und dann sagt er, ihr seid Lügendichter und Kurpfuscher, ihr alle. Ich muss ehrlich gestehen, musste ich googeln. Dachte ich, was ist ein Kurpfuscher? Dann merkte ich, das ist ein Arzt, der ohne Genehmigung praktiziert. Oder ein schlechter Arzt. Dachte ich, alles klar, wie wir es lösen. So, ein super Seelsorger. Einer, der keine Berechtigung hat, der keine Ausbildung hat, der keine Ahnung hat, was er tut, tut er das. Und statt dass er den Menschen hilft und ihm Heilung bringt, verfuscht er das alles. Das ist genau das, ein gutes Bild. Ihr seid Fuscher, Lügenredner. Ihr denkt euch was aus, meint damit Menschen helfen zu können und stattdessen verfuscht ihr das alles. Ja, dann sagt der Vers 5, hieltet ihr euch doch still. Also es wäre besser, wenn ihr weitere 7 Tage, 7 Nächte und vielleicht 7 Monate, 7 Jahre, hättet ihr bloß euren Mund gehalten. Das wäre besser gewesen. Das wäre eine bessere Seelsorge als das, was ihr alles mir gesagt habt. Das ist das Zwischenfazit Hiobs. Es wäre besser gewesen. Vers 6. Hört doch meine Entgegnungen und achtet auf die Streitreden meiner Lippen. Wollt ihr für Gott Verkehrtes vorbringen und für ihn Falsches vortragen? Hiob erklärt, was sie getan haben. Sie tun so, als ob sie für Gott kämpfen, als ob sie Gott rechtfertigen und für Gott argumentieren und für Gott streiten. Sagt, denkt ihr wirklich, ihr verteidigt Gott mit eurem Gerede? Das tun sie nicht. Wollt ihr für Gott Verkehrtes vorbringen und für ihn Falsches vortragen? Versteht ihr, warum Gott am Ende sagt, Hiob, opfere für die Freunde, sonst mein Zorn brennt. Sie haben nichts Richtiges geredet. Hier haben wir das, Verkehrtes, Lügen. Nichts Richtiges haben die geredet. Vers 9. Jetzt geht er in den Angriff. Wird es gut für euch sein, wenn er euch erforscht? Also drehen wir mal den Spieß um. Oder andersrum. Wenn ihr diese Maßlatte anlegt, wenn ihr so argumentiert und wenn das euer Verständnis ist, was glaubt ihr, wie es mit euch dann sein wird? Warum sitzt ihr nicht da in Sack und Asche und mit Würmern und mit Schorf? Warum habt ihr noch Kinder? Und wenn das der Maßstab ist, wie kann es sein, dass es euch so gut geht? Denkt doch mal nach. Ihr sagt, kein Mensch ist gerecht, Gott straft. Ja, und? Ja, jetzt messt es mal mit euch. Was sagt die Schrift? Mit dem Maß, mit dem Messen werden wir gemessen werden. Er sagt, okay, dann sollen wir mal euch mal durchforschen. Sollen wir mal euch anschauen. Was glaubt ihr, was kommt dabei raus? Vers 10. Nee, Vers 11. Wird seine Hoheit euch nicht aufschrecken und sein Schrecken nicht auf euch fallen? Was ihr vorbringt, sind Sprüche von Asche. Euer Bollwerke erweisen sich als Bollwerke aus Lehm. Es hält nicht stand. Eure Argumentation, euer Verständnis, eure Erfahrung, eure Tradition und Religion, das hat keinen Bestand. Es wird in sich zusammenbrechen. Es wird in sich zusammenbrechen. Und dann Vers 13, noch ganz schnell. Schweigt, seid still. Schweigt still vor mir. Das ist ein Redeverbot erstmal. Macht den Mund zu. Es ist besser so. Nichts Gutes kommt dabei raus. Ich will noch eine Sache euch zeigen. Und damit steigen wir nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag kann ich weitermachen, so Gott will und ich gesund bin. Vers 23. Wie viele Sünden und Vergehen habe ich? Lass mich mein Verbrechen und mein Vergehen wissen. Warum verbirgst du dein Angesicht und hältst mich für deinen Feind? Hiob sagt, er wendet sich jetzt hier an Gott, bevor die nächste Fragerunde sich richtet. Er hat die Freunde zurückgewiesen. Er hat gesagt, ihr habt für mich keine Antwort gebracht. Und dann wendet sich wieder an Gott. Und jetzt stellt er die nächste Frage. Mein Gott, warum bin ich verlassen? Das ist der Ausdruck hier. Das ist Markus 15, Psalm 22. Warum hast du dich von mir abgewandt? Wenn ich doch gerecht bin, wenn keine Sünde an mir ist, warum bin ich aber dann von dir verlassen? Wichtige Frage, oder? Warum verließ Gott seinen Sohn am Kreuz? Warum schrie er und sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir haben eine Antwort, oder? Sind wir gespannt, ob die Freunde diese Antwort kennen? Ich verrate euch was. Sie wissen es nicht. Wie glückselig können wir doch sein, dass wir diese Antwort kennen. Das sind die Weisesten der damaligen Welt. Das sind die Gelehrtesten der damaligen Welt. Das sind die Wortstreiter der damaligen Welt. Gott hat diese Weisheit verworfen und den Unmündigen, sorry, mir und euch, es offenbart. Was für ein Privileg. Was für ein Vorrecht. Den nächsten Zyklus gucken wir uns nächsten Sonntag an. Amen.